Auf Spurensuche mit dem Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation.
Willkommen zu einem neuen Spurensuche-Podcast. Spurensuchen in einem Land, das DDR hieß. Ein Land, das Spuren hinterlassen hat, Schätze, die es zu heben gilt. Mein Name ist Christian Stadali und ich begleite die Spurensucherinnen und Sucher. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von verschiedenen Hochschulen und Gedenkstätten in Thüringen, die sich zum Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation, kurz DUT, zusammengeschlossen haben. Heute geht's um Literatur, aber auch wieder um viele Irrungen und Wirrungen, denen wir auf die Spur kommen wollen. Zu Gast haben wir zwei Expertinnen, Rebecca Franke, Literaturwissenschaftlerin, und Annika Jahns, ebenfalls Literaturwissenschaftlerin, und beide die Promotion fest im Blick. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Es gab ja in der DDR einen besonderen Ansatz, eigentlich erstmal so ziemlich einzigartig, wie ich das verstanden habe, der sogenannte Bitterfelder Weg, so unter dem knackigen Motto: Greif zur Feder, Kumpel, die sozialistische Nationalkultur braucht dich. Fand, wenn ich das richtig recherchiert habe, fand am 24. April 59, also 1959, im Kulturhaus des Chemiekombinats Bitterfeld die erste von zwei Autorenkonferenzen des Mitteldeutschen Verlages statt. Auf Geheiß von SED-Chef Walter Ulbricht wurden die Schriftstellerinnen und Schriftsteller aufgefordert, in ihren Büchern den Arbeitsalltag in den Fabriken zu beschreiben. Doch auch die Arbeiterinnen und Arbeiter selbst sollten schöpferisch tätig werden und die Höhen der Kultur stürmen, wie es hieß. Das also die Geburtsstunde des sogenannten Bitterfelder Weges. Rebecca, Annika, warum hatte die DDR so ein großes Interesse daran, zu dieser Zeit, dass Arbeiterinnen und Arbeiter schöpferisch tätig werden, zur Feder greifen, Kumpel, Kumpeline, wie auch immer?
Also im Prinzip ist dieser Bitterfelder Weg ein kulturrevolutionärer Ansatz. Da steckt schon auch aus humanistischen Ideen kommend die Idee dahinter, die Arbeiterklasse zu emanzipieren und eigentlich die Arbeiter, die bisher noch wenig von Bildung betroffen waren, die tatsächlich auch zu fördern und zu tatsächlich sozialistischen Persönlichkeiten, so war die Begrifflichkeit in der DDR, zu bilden. Also es ging um eine umfassende Bildung aller Bürgerinnen und Bürger der DDR, und dort spielte auch die Kunst, sowohl die Rezeption als auch dann tatsächlich das Schaffen dieser Kunst, eine große Rolle. Dazu kam dann noch, dass tatsächlich eine Vorstellung bestand, dass dieser kulturschöpferische Ansatz gleichzeitig auch bei der Produktion in der Arbeit hilft. Das ist so eine ganz eigentümliche ideologische Richtung, die aus der SED dazukommt.
Klingt ja erstmal, wenn man so ein bisschen den ideologischen Ballast wegnimmt, klingt ja irgendwie spannend, wie... Was sagen die zwei Literaturwissenschaftlerinnen, sozusagen nach der Wende geboren, die ja noch viel entspannter aus sowas drauf gucken können? Wie findet ihr so eine Idee?
Ja, diese Ideologie kommt uns natürlich heute aus der zeitlichen Distanz sehr fremd vor. Solche Aspekte, wie dass jetzt die Arbeiterklasse auch im Bereich der Kultur das Bürgertum ablösen soll.
Achso, ja, das war nochmal so ein Ansatz, der nochmal dahinter stand. Also genau, die sollen auch schreiben, sollen immer schlauer werden, damit wir irgendwann als gute Sozialisten das Bürgertum sozusagen überwinden, weil die Arbeiterklasse ist ja number one in so einer Gesellschaft.
Genau, die Idee war, die Arbeiterklasse ist jetzt an der politischen Macht und an der ökonomischen Macht, und jetzt soll sie eben auch in der Kunst an die Macht kommen. Aber ich finde tatsächlich, dass dieses Dahinterstehende, wenn man alles runterbricht, dieses Kultur für alle, das ist ja durchaus eigentlich ein Programm, das anstrebenswert wäre. Und ich meine sogar, dass bei der letzten Bundestagswahl die Linke auch mit ganz ähnlichen Slogans unterwegs war. Ich kann das jetzt nicht mehr zitieren, aber das war mir schon aufgefallen. Und im Prinzip hatte auch im Westen, ich glaube, Josef Beuys hatte auch irgendwie gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Das ist jetzt dann, wenn man tatsächlich alles runterbricht, ist das ja gar nicht so weit entfernt voneinander. Also von daher, das ist schon ganz interessant, aber natürlich sehen wir dann auch, wie sehr das dann ideologisch durchsetzt war und dann eben auch klare Vorstellungen kamen, was geschrieben wird, wie geschrieben wird. Und da wird es dann natürlich schwierig, dann gerade auch von unserem eher Fremdblick drauf.
Aber das ist ja wirklich oft so, das erleben wir oft bei der DDR, dass man sagt, also wenn man das sozusagen irgendwie versucht zu trennen von so einem ideologischen Ansatz, manchmal ganz gute Ansätze und dann, aber das ist eure Forschung ja auch, kommt es manchmal auf komische Gleise. Wenn wir uns so ein bisschen dem annähern, wir kommen ja auf diese komischen oder interessanten Gleise auch, 59 dieser Aufruf, hat es denn dann geklappt? Also haben die Arbeiterinnen und Arbeiter, haben sie zur Feder gegriffen?
Also es gab tatsächlich, Anfang der 1960er Jahre gab es einen riesigen Boom. Also es sind aus dem Stand mehr oder weniger Anfang der 60er Jahre, ich glaube, das waren 400, 500 Zirkel in der ganzen DDR gegründet worden. Es gab dann auch eine sogenannte Anthologienschwemme, also es ist, Anthologien als Sammlung von Texten dieser schreibenden Arbeiter. Die haben eben alle gleich angefangen, die Sachen dann auch zu veröffentlichen. Und das ist dann aber von offizieller Seite dann erkannt worden, dass das qualitativ nicht so ganz das war, direkt, was sie sich vorgestellt haben. Was jetzt auch nicht überraschend ist, die haben ja alle gerade erst angefangen zu schreiben. 1963 ist das schon wieder zurückgegangen und dann hat es sich, also dann sind diese 400, 500 Zirkel, haben sich dann eingependelt relativ schnell auf so ungefähr, also Ende 1963 gab es 300 bis 400 Zirkel mit 3000 bis 4000 Mitgliedern DDR-weit. Und im Laufe der 1970er Jahre hat sich das eingependelt auf eine Anzahl von circa 250 Zirkeln mit rund 2500 Mitgliedern. Also man geht immer so davon aus, dass in jedem Zirkel so etwa 10 Mitglieder, Schreibende dabei waren.
Und jetzt gibt's, wir haben es ja auch so angesprochen, wie sich das dann entwickelte, wie die DDR sich das gewünscht hat, was dann aber dann wirklich passierte, sozusagen Irritation auch vom Ergebnis, und zwar nicht nur die Qualität, die vermeintliche, sondern wahrscheinlich auch die Inhalte, der berühmte Content. Und daraus wurde dann oft erstmal so nach der Wende gemacht, das war alles nur ideologisch, da war jetzt überhaupt keine Kunst dabei, ja, sozialistischer Schrott und so weiter. Und da habt ihr aber erstmal sozusagen eingehakt und sagt, nee, so einfach kann man sich's nicht machen. Annika.
Genau, also mein persönliches Forschungsprojekt ist der zirkelschreibende Arbeiter des VfB Carl Zeiss Jena. Das heißt, ich schaue mir tatsächlich mal genau einen einzelnen Zirkel an und schaue mir an, wie hat der gearbeitet, was waren da für Mitglieder drin und auch was haben die geschrieben. Das heißt, ich habe mir dann auch mal so einen Überblick verschafft. Ich habe so einen Korpus von ungefähr 700 Texten, die von 19, also der Zirkel hat bestanden von 1960, also der ist tatsächlich wegen dieser Bitterfelder Konferenz gegründet worden. Es gab auch so ein paar Zirkel, die haben vorher schon bestanden. Aber dieser Jena-Zirkel ist 1960 gegründet worden, hat bis 1990 bestanden und die haben sich danach auch wieder neu gegründet als Jena-Autorengruppe und die treffen sich bis heute. Das, also es sind nur noch wenige übrig, aber es ist trotzdem so, der Kern besteht noch. Und ich habe mir mal angeschaut, wie da so die Texte sind und natürlich sind da viele Texte bei, die sehr, also die voller Pathos sind. Also es gibt ein Zirkelmitglied, der wird auch schon zeitgenössisch als Hymnenhauptmann beschrieben. Das ist dann wirklich, das sind Lieder auf Lenin und die Oktoberrevolution. Und der geht sehr auf diese Schiene. Es gibt natürlich auch Arbeitergedichte. Ich glaube, das Verständnis ist eigentlich immer, dass die schreibenden Arbeiter hauptsächlich über Arbeitsthemen geschrieben haben. Das sind auch tatsächlich die Texte, die erfolgreichste Publikationsgeschichte haben. Aber wenn ich mir das Gesamtkorpus anschaue, dann ist der Anteil davon gar nicht so groß, sondern gerade dann ab den 1970er Jahren sind das vor allen Dingen die Themen, also sind das vor allen Dingen Alltagsthemen, die reinkommen. Alltagsthemen, Liebe, Natur, das sind die Themen, die vorwiegend behandelt werden. Und da gibt es dann sicherlich dann auch Unterschiede von den Mitgliedern. Also es gibt einige Mitglieder, die schreiben mehr für sich selber. Das sind dann tatsächlich mehr so die privateren Themen. Und es gibt auch Mitglieder, die mehr die Idee haben, auch in so eine Professionalisierung zu gehen und tatsächlich dann auch professionelle Schriftsteller zu werden. Und die gehen dann als Strategie dann häufig eher dahin, tatsächlich in diese Arbeitsthemen zu gehen, weil sie damit dann auch in die offiziellen Zeitschriften gehen können und dort abgedruckt werden.
Wir sprechen sozusagen von immer so langläufig Arbeiterliteratur. So, heute würden wir ja schon mal durchgendern, ArbeiterInnen-Literatur zu sprechen, aber die Frage dahinter ist, kann man so ein Gefühl bekommen, wie viel waren Arbeiter, wie viel waren Arbeiterinnen, also Verhältnis Mann-Frau?
Also in dem Jena-Zirkel kann ich sagen, ist gerade in den 60er Jahren sind es hauptsächlich Männer, da sind zwei Frauen drin von 10 Mitgliedern ungefähr, würde ich sagen. Und das verändert sich dann in den 1970er Jahren, weil dann tatsächlich, da kann ich dann gleich auf Rebecca dann wieder verweisen, weil sich dann der Zirkel wesentlich verjüngt. In Jena gibt es die Spezifität, dass wir da die Universität haben. Und der Zirkelleiter war Dozent an der Universität Jena. und hat dann auch zum Beispiel 1972 einen Zirkel schreibender Schüler gegründet. Und aus diesem Zirkel sind dann schon einige jüngere Mitglieder und da sind dann auch wieder viele, viele junge Frauen dabei. Die sind dann in den Zirkel schreibender Arbeiter gekommen. Da kommen dann auch mehr Studierende rein. Das heißt, damit verändert sich natürlich dann auch wiederum das Verhältnis von Arbeitern und Studierenden. Oder es sind auch viele, also es gab in der Bewegung irgendwann die Idee, ob man das nicht doch die Bewegung schreibender Werktätiger nennen sollte, weil tatsächlich der Anteil an Arbeitern nicht besonders hoch war. Es gab eigentlich durchgehend, gab es immer die Idee, wir müssen irgendwie die Prozentzahl der Arbeiterschaft irgendwie erhöhen, weil sonst eigentlich tatsächlich viele Angestellte dabei waren, Hausfrauen, auch Rentner. Also das ist, das war sehr gemischt an Leuten, die da reingekommen sind, gerade in so Stadtzirkeln wie in Jena. Das ist sehr heterogen und da ist tatsächlich so, dass ab den 1970er Jahren sich die Zirkelstruktur wesentlich verjüngt und damit verändern sich dann natürlich auch Themen und auch Ausdrucksweisen. Also dieser Pathos geht so ein bisschen zurück. Es werden ein bisschen experimentellere Formen. Es geht mehr um das Ich, um subjektivere Ausdrucksformen. Und das hängt dann auch stark zusammen. Und damit würde ich dann jetzt einmal an Rebecca überleiten. Da geht es dann auch so ein bisschen in die Richtung der Poetenbewegung, der Initiative der FDJ, die da relevant wird.
Als Poetenbewegung hat die FDJ, also die Freie Deutsche Jugend, der Jugendverband, das ist, denke ich, vielen geläufig, eine Bewegung schreibender Jugendlicher und junger Erwachsener, die jetzt nicht zwingend in Zirkeln organisiert waren, erfasst. Es waren auch mehrere unterschiedliche Entwicklungen, die eigentlich parallel und unabhängig voneinander verliefen. Und die FDJ hat das dann sozusagen zusammengebunden, diese verschiedenen Entwicklungsstränge, als sie 1970 das erste zentrale Poetenseminar in Schwerin veranstaltet hat. Und das muss man sich vorstellen, so als, heute würde man sagen, ein einwöchiger Workshop, bei dem die TeilnehmerInnen die Gelegenheit hatten, in Seminargruppen von erfahrenen Schriftstellern, ich nehme jetzt die männliche Form, weil es wirklich meistens Schriftsteller waren, angeleitet wurden, um einerseits sich wirklich literarisch-handwerklich weiterzuentwickeln, aber natürlich stand da auch die Ideologie sehr im Vordergrund, weil man natürlich auch, also das Ganze war auch eine Unternehmung, um die Jugend gewissermaßen, die schreibende Jugend irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Wir haben rausgefunden, als wir uns kennengelernt haben und telefoniert haben, dass es sehr große personelle Überschneidungen gibt zwischen ihrem Zirkel schreibender Arbeiter, den sie untersucht, in Jena und dem ehemaligen Privatarchiv, das ich für meine Arbeit untersuche. Das ist die Sammlung Kratzschmer-Würz, das Archiv Jugendlyrik der DDR ist es, glaube ich, überschrieben. Und die Beobachtung, dass es da so große Überschneidungen gibt, hat uns stutzig gemacht, weil wir anfangs, so wie wahrscheinlich viele, davon ausgegangen sind, dass das alles getrennte Sphären sind, die Jugendlyrik, die, wie gesagt, sehr eng mit dieser FDJ-Poetenbewegung verbandelt ist und die zirkelschreibende Arbeiter oder die zirkelschreibende Schüler und welche Zirkel es noch alle gab. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir die These entwickelt haben, dass es wirklich teilweise strategisch vorgegangen wurde, wenn man überlegt hat, in welche Strukturen man sich reinbegeben möchte. Annika hat das ja eben schon so ein bisschen aufgeblättert. Manche haben eher so für sich selbst geschrieben. Andere wollten wirklich politisch in irgendeiner Weise wirksam sein. Und zwar entweder systemstabilisierend, wie jetzt etwa dieser schon angesprochene Hymnenhauptmann, oder auch, wenn man eine politische Wirkungsabsicht hatte, die den Sozialismus verbessern wollte wirklich und auch kritisch den bestehenden Verhältnissen gegenüberstand. Als dritte Motivation, die jetzt in meinem Bereich, im Bereich der Poetenbewegung, glaube ich, auch wichtiger ist als in der Bewegung schreibender Arbeiter, eben auch das Interesse, professionell zu werden. Also in der DDR nannte man das ja dann Berufsschriftsteller, wenn man Schriftsteller war und damit auch sein Geld verdient hat. Das war für viele Teilnehmer an den Angeboten der FDJ-Poetenbewegung auch eine wichtige Motivation.
Und jetzt habt ihr ja gesagt, ihr habt euch jetzt gemeinsam an der Stelle, wo ihr euch zusammengetan habt, da habt ihr gesagt, jetzt gucken wir uns mal sozusagen die Protagonistinnen an.
Ja.
So, und da seid ihr nochmal auf einen weiteren Kreis gestoßen, da habt ihr euch nochmal was Exemplarisches rausgesucht.
Jena war so eine Stadt, in der sich Oppositionelle gerne getroffen haben. Also das war eine Stadt mit viel subversivem Potenzial. Es gab dort den Arbeitskreis Literatur und Lyrik, der gegründet wurde von unter anderem von Lutz Rathenow und der in engem Austausch stand mit Jürgen Fuchs zum Beispiel, der vielen vielleicht auch noch bekannt ist. Und wir haben festgestellt, dass dieser Arbeitskreis, der immer so als der Untergrundkreis gerade im Bezirk dargestellt wird, dass der aber eng mit den Strukturen im Bezirk verbandelt ist. Weil im Bezirk gab es, also zuständig für die Kulturarbeit, war das Bezirkskabinett für Kulturarbeit. Das war untergeordnet dem Rat des Bezirkes Abteilung Kultur. Und das hat ab 1972 das Zentrum junger Autoren eingerichtet. Und dieses Zentrum junger Autoren sollte einerseits Möglichkeiten der Literaturförderung geben. Also die haben junge Autoren betreut. Also der Leiter hat zum Beispiel Gutachten geschrieben, hat versucht, Kontakte zu Verlagen herzustellen, hat mit denen persönlich gesprochen. Und es gab auch zweimal im Jahr gab es da auch Werkstatttage, ebenfalls an der Bezirksakademie in Rudolstadt. Und gleichzeitig hatte dieses Zentrum auch ganz enorm die Funktion oder das Ziel, die jungen Schreibenden zu kontrollieren. Und dieser Arbeitskreis Literatur und Lyrik, der hat sich dann auch, also da waren einige davon, sind in das Zentrum junger Autoren gegangen und die haben sich eben auch in diese Strukturen begeben, was ja schon erstmal irgendwie überraschend ist. Wir haben hier eine vermeintliche Untergrundorganisation, die auch von Anfang an sehr politisch sind und ihre eigenen politischen Ziele haben und auch ihre eigenen Formen haben, aber die sich trotzdem als offiziellen Zirkel an einem Kulturhaus, nämlich am Kulturhaus Neu-Lobeda, gründen. Und das clasht da einfach. Und das
und für dieses Spannungsfeld interessieren wir uns.
Genau.
Also dieses Feld, in dem sozusagen die Herrscher und die Beherrschten die Herrschaft aushandeln.
Also wir haben so einen Arbeitskreis Literatur und Lyrik. Da sind junge Menschen, die Interesse haben und die gehen auf einmal sozusagen aus Gründen in diese staatlichen Strukturen rein, obwohl sie eigentlich sozusagen vermeintlich, Anführungszeichen, gegen den Staat sind oder ihr eigenes Ding drehen wollen. Und sie gehen trotzdem ja, in die staatlichen Strukturen rein. Warum?
Die Gründungsmitglieder waren, wie gesagt, Lutz Rathenow, Matthias Biskupek, der ist jetzt erst vor kurzem gestorben.
Im April letzten Jahres, genau.
Udo Scheer, Bernd Markowski, Wolfgang Hinkeldey, Siegfried Reiprich. Ist vielleicht noch einigen bekannt, der ist bis 2020 Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten gewesen. Das sind so die wichtigsten. Und dann war Jürgen Fuchs war noch stark mit dabei. Der war nicht wirklich drin, aber der war ganz, ganz häufig bei den Sitzungen da. Fast alle aus diesem Kreis sind tatsächlich dann im Zuge von Protesten der Biermann-Ausbürgerung exmatrikuliert und verhaftet worden und dann auch teilweise nach Haft dann ausgebürgert worden. Eigentlich der Ausgangspunkt, weswegen wir darauf gekommen sind, ist, unser Aufsatzprojekt ziehen wir auf anhand der verschiedenen Anthologien, die im Bezirk Gera veröffentlicht wurden, also die bezirksweit da sind. Und da gibt es von 1974 eine Sonderausgabe der Zeitschrift Treffpunkt Club. Das war eine Zeitschrift, die im Bezirk bestand und die sich mit der Kulturarbeit im Bezirk beschäftigt hat. Und da gab es 1974 eine Sonderausgabe namens Lyrik, in der eine ganz gemischte, heterogene Schriftstellergruppe drin abgedruckt ist. Also da sind ganz, ganz viele schreibende Arbeiter drin, aber da sind auch sehr, sehr viele von diesem Arbeitskreis Literatur und Lyrik drin. Da können wir dann auch wieder auf die Frage zurückkommen, warum sind die in die massenkulturellen Strukturen gegangen? Wir haben ein Gedicht von Jürgen Fuchs, das dort abgedruckt ist. Das heißt Diese Angst. Diese Angst auf halber Zeile, dass mein Stift zerbricht, bevor alles gesagt. Und wer hört mich, wenn ich schweige? Das zeigt, wie wir finden, relativ gut, was für ein Literaturverständnis in dieser Gruppe schreibender Menschen, in diesem Arbeitskreis da ist. Die hatten nämlich durchaus das Verständnis, mit ihrem Schreiben wirksam zu werden und mit ihrem Schreiben in die Öffentlichkeit zu gehen und einen Unterschied zu machen. Und sie konnten aber nur öffentlich werden, wenn sie sich in diese Strukturen begaben, weil diese Strukturen sozusagen der Gatekeeper waren, um überhaupt gedruckt zu werden. Also Druckgenehmigung konnte man nur darüber erhalten. Gedruckt werden konnte nur, wer in irgendeinem Künstlerverband ist. Gerade Lutz Rathenow gilt so als einer, der doch eher strategisch vorgegangen ist und der mal versucht hat, so ein bisschen was zu geben Richtung Staat, und um dafür aber die eigene Kontrolle zu behalten über das, was man preisgibt und wie weit man reingeht und wie weit man kontrolliert wird. Das ist tatsächlich alles andere als eine Erfolgsgeschichte im Prinzip.
Für beide Seiten.
Für beide Seiten, genau. Der Arbeitskreis hat sich 1973 gegründet und im Juni 1975 hat er schon nicht mehr existiert. Also das ist tatsächlich ein enorm dynamisches Geschehen, das da passiert. Und wir haben, also unsere erste Begegnung war ja diese besagte Sonderausgabe Lyrik. Und die kann, so wie wir jetzt sagen würden, noch gewertet werden als letzter Versuch, diesen Arbeitskreis, also als letzter Versuch durch die politischen, staatlichen Strukturen, diesen Arbeitskreis irgendwie zu integrieren und tatsächlich einzuhegen. Es sind keine total kritischen Texte, die da abgedruckt sind. Eher so pessimistische und verinnerlichte Gedichte gingen eigentlich gar nicht. Die sind aber teilweise dort noch abgedruckt. Und dann ist im gleichen Zeitraum ist dann tatsächlich dieser Eklat auf dem Poetenseminar, der dann so ein Wendepunkt ist, an dem sich alles ändert. Da würde ich jetzt auf Rebecca verweisen.
Wie die zentralen Poetenseminare funktionieren, habe ich ja schon vorhin erklärt. Und zum vierten zentralen Poetenseminar 1974 bestand die Gera-Delegation. Also das lief so ab, dass jeder Bezirk, also in der DDR gab es ja keine Bundesländer, sondern Bezirke, dass jeder Bezirk sozusagen seine besten Talente delegiert hat zum zentralen Poetenseminar. Und im Jahr 1974 bestand die Delegation des Bezirkes Gera hauptsächlich aus eben Mitgliedern dieses Arbeitskreises. Weil man auch, muss man auch sagen, weil die auch jetzt so rein literarisch, ästhetisch betrachtet, auch wirklich
die talentiertesten waren.
Genau.
Waren.
Ja. Also das ist eine sehr nachvollziehbare Entscheidung. Mhm. und interessant ist, dass diese Mitglieder des Arbeitskreises das damals schon auch als Ehre empfunden haben. Also es war natürlich allen klar, dass das auch eine sehr ideologische Veranstaltung ist, wenn man da hinfährt, aber nichtsdestotrotz war es auch eine Auszeichnung, eine Wertschätzung, wenn man wirklich zu den ausgewählten etwa 100 jungen Menschen aus der DDR zählte, die dorthin fahren durften. Also sie sind hingefahren, haben sich gefreut, dass sie das durften, haben sich aber relativ unangepasst dort dann verhalten. Also haben sich jetzt nicht da irgendwie verbiegen lassen sozusagen. Und insbesondere ein Mitglied des Arbeitskreises, Bernd Markowski, hat dann in sehr kurzer Zeit gleich für zwei Aufreger gesorgt. In dem Fall ist eine Seminargruppe in eine Kaserne gefahren und sollte sich dann dort mit den Soldaten austauschen. Und irgendwie kam die Diskussion dann aufs Thema Pornografie in der Lyrik. Und Bernd Markowski hat dann wohl eine dort herumliegende Zeitschrift, ich habe gerade den Namen vergessen, irgendeine Armee-Rundschau oder so,
genau.
In die Hand genommen und hat ein dort abgedrucktes Gedicht gelesen, in dem ein schreibender Soldat seine Maschinenpistole als seine Braut bezeichnet. Und Bernd Markowski meinte dann, dass das für ihn Pornografie ist und hat dann damit so eine Kontroverse ausgelöst, auch unter den Soldaten, weil die natürlich gesagt haben, ja, man muss ja seine Waffe lieben wie seine Braut. Und dann ging das wohl seitens der Mitglieder des Arbeitskreises in so eine pazifistische Richtung, wie sie dann argumentiert haben und sind dann enorm mit angeeckt. Aber das Entscheidende ist dann erst am Abend passiert, ich glaube auch noch am selben Tag. Dort hat ebenfalls Bernd Markowski Lieder zur Gitarre vorgetragen, und zwar ein eigenes, was relativ kontrovers gelesen werden kann. Ich würde sagen, so als Seitenhieb auf den Mauerbau so ein bisschen. Und er hat auch ein Lied von Wolf Biermann vorgetragen.
Nicht gut, ja.
Genau, der ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon nicht mehr ging, also zwar noch im Land war, aber
schon verboten war.
Schon verboten ja. war, genau. Und er hat natürlich nicht gesagt, jetzt kommt ein Lied von Wolf Biermann, und das ist ganz ähnlich wie das eigene Lied, auch so eine Art Kinderlied oder Kinderlied-Kontrafaktur oder wie auch immer, was er dort vorgetragen hat. Und im Publikum saßen natürlich einige informierte Menschen, die das dann sofort erkannt haben und dann ihn rausschmeißen wollten. Von den Verantwortlichen des Zentralen Poetenseminars wurde dann auch am selben Abend noch entschieden, dass er das Seminar verlassen muss. Und die übrigen Mitglieder des Arbeitskreises sollten sich von ihm distanzieren. Das haben sie aber verweigert und sind dann geschlossen am nächsten Tag alle abgereist. Ja, das war natürlich ein großer Skandal. Es wurde wirklich bis in die allerhöchsten politischen Kreise, also bis an Kurt Hager gemeldet, der Vorfall. Und seitdem standen sie natürlich unter ganz sorgfältiger Beobachtung. Am
27. Januar 1975 wurde der OV Pegasus eröffnet. Das war dann die systematische Überwachung des Arbeitskreises. Der Arbeitskreis ist dann zunehmend von IMs durchsetzt worden. Vor allen Dingen zwei waren hauptsächlich dabei. Und dann fing das auch an, dass de facto eigentlich keine Lesungen mehr möglich waren. Also die waren offiziell genehmigt häufig schon. Also teilweise standen auch schon Finanzierungen da, wie zum Beispiel auch noch Lesungen mit Jürgen Fuchs. Aber dann kamen häufig so kurzfristige Absagen vom Kulturhaus, dass doch irgendwie an dem Termin keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung stehen und solche Sachen. Der Zirkel hat das dann umgangen, indem er einfach Lesungen unangekündigt zu den normalen Zirkelsitzungszeiten gemacht hat. Und das war auch wohl sehr populär. Die haben das nicht groß angekündigt, aber so Mund-zu-Mund-Propaganda funktionierte dann ganz gut. Und da waren häufig 30 Leute oder so anwesend. Das hat die Kulturhaushaltung spitz gekriegt. Das kam wiederum nicht so gut an. Dann wollten die tatsächlich immer informiert werden. Der Versuch war da, möglichst immer mehr Kontrolle reinzubekommen. Es ist dann auch in der Zeit, wollte der Arbeitskreis eigentlich gerne noch eine Gedichtsammlung drucken. Das ist abgelehnt worden. Da war wiederum dann, das hat der Arbeitskreis dann umgangen, indem der Vater von Lutz Rathenow, der war der Direktor der städtischen Verkehrsbetriebe, auf seiner Arbeitsstelle unter der Hand diese Gedichtsammlung vervielfältigt hat. Letzten Endes hat es auch dazu geführt, dass der seiner Stelle, seiner Funktion enthoben wurde, also 1977. Das hing dann aber auch noch mit den weiteren Tätigkeiten seines Sohnes zusammen. Und dann ist im März 1975 gab es die sogenannte Anordnung Aktion Missbrauch der Lyrik durch das MFS. Und dort wurde festgelegt, dass im kompletten Bezirk Gera sämtliche Zirkelschreibender, also sämtliche Gruppen, die irgendwie mit Schreiben zu tun hatten, überwacht werden sollten, und zu jedem Zirkel sollte ein Bericht angefertigt werden. Im Prinzip kündigt sich da, das ist jetzt 75, das heißt, das ist ein Jahr vor der Biermann-Ausbürgerung, da kündigt sich schon so ein bisschen diese Atmosphäre, die da reinkommt, an. Und diese erhöhte Alarmbereitschaft auf Seiten des MFS und der SED, weil dort immer mehr subversives Potenzial entsteht und wahrscheinlich dann die politische Führung langsam das Gefühl hatte, da geht etwas aus der Kontrolle raus und das muss irgendwie wieder eingeholt werden. Und dann ist es tatsächlich ab März, beschleunigt sich das dann enorm, dass, also es gibt ein Dokument von der Bezirksleitung der SED Gera, in dem angeordnet wird, dass mit allen Mitgliedern Aussprachen geführt werden sollten, also mit allen Einzelnen bei den entsprechenden Stellen, also wo die auch immer angestellt waren, ob die noch zur Universität gehört haben oder an ihrem Arbeitsplatz. Und das Ziel war, das ist jetzt, zitiere ich dann jetzt aus der Quelle, die Stärkung der positiven Kräfte. Also man hat versucht, die unproblematischen Leute, die irgendwie zu stärken und andere so ein bisschen auszuschalten. Die haben da dann auch angefangen zu überprüfen, ob Rathenow sich überhaupt noch als Leiter eignet. Also man muss, dazu muss gesagt werden, dass er offiziell vom Stadtrat für Kultur als Leiter eingesetzt wurde. Also das hatte jetzt bei der Gründung erstmal, war das nur so ein rein Verwaltungsakt im Prinzip. Der musste halt von denen eingesetzt werden. Aber das bedeutete, dass letzten Endes jetzt dann auch der Stadtrat für Kultur das Recht hatte, zu gucken, ob er jetzt weiter Leiter bleibt oder nicht. Also aus Arbeitskreissicht hatte der Stadtrat da natürlich nicht das Recht, weil die sich, weil die Autonomie erhalten wollten. Aber das wurde jetzt überprüft und gleichzeitig bestand jetzt die Absicht, tatsächlich den Einfluss der Abteilung Kultur beim Rat der Stadt immer weiter zu erhöhen. Das bedeutete, dass ab April etliche Aussprachen stattfanden und wirklich versucht wurde, dass jedes einzelne Mitglied bearbeitet wurde. Lutz Rathenow hat dann in diesen Aussprachen durchsickern lassen, dass er bereit ist, zurückzutreten als Leiter und möchte stattdessen, dass Bernd Markowski, Wolfgang Hinkeldey, Siegfried Reibrich und Udo Scheer gemeinsam die Leitung übernehmen. Das war natürlich nicht im Sinne des Stadtrats. Der Stadtrat hätte nämlich lieber ein Mitglied der Universitätsparteileitung und der war gleichzeitig Redakteur der Universitätszeitung, der sollte neuer Leiter werden. Ende Mai, Anfang Juni hat dann tatsächlich Rathenow offiziell der Kulturhausleitung seinen Rücktritt erklärt und hat mitgeteilt, dass die vier besagten Personen die Leitung übernehmen werden. Dann haben die erstmal die Sitzung am 3. und am 10. Juni abgesagt. Die wollten damit, so sagt Udo Scheer, auf Zeit spielen und haben eben gesagt, sie wollen die Wahl vorbereiten. Dann wollten sie am 17. Juni 1975, das war tatsächlich der gleiche Tag, an dem auch Jürgen Fuchs exmatrikuliert wurde, wollten sie eine Wahlversammlung.
Am 17. Juni?
Am 17. Juni.
Tag des Aufstands. Mhm. Ja.
Und es sickerte aber durch, dass der Stadtrat tatsächlich keine Wahl zulassen wollte und gleich den neuen Leiter einsetzen wollte. Diese letzte Sitzung ist dann so geendet, dass es eigentlich ein Machtkampf war zwischen Stadtrat und dem Arbeitskreis. Und der Arbeitskreis hat sich einfach verweigert, ist nicht hingegangen. Und der Stadtrat hat versucht, diesen Zirkel aufrechtzuerhalten, weil die hatten ein Interesse daran, dass der Zirkel weiter existiert, um weiter eine Übersicht zu haben. Und stattdessen hat dann aber der Arbeitskreis eine Woche später offiziell gesagt, wir sind hiermit aufgelöst. Sind einfach nicht mehr hingegangen und dann hat im Nachklapp dann noch ab August gab es die Planung, einen Zirkel junger Lyriker am Kulturhaus wieder neu zu gründen. Und das ist dann, wie sich in den Quellen zeigt, so eine ganz strategische Geschichte, in der alle möglichen Massenorganisationen mit dabei sind. Also FDJ, FDGB, da ist die Universität mit dabei. Da ist der Stadtrat dabei, da ist sogar die Bezirksleitung dabei. Ende Dezember ist dieser Arbeitskreis gegründet worden, wo dann auch schon von zunächst 13 vorgesehenen Mitgliedern nur 7 anwesend war, wovon man wiederum ausgehen kann, dass nur 5 tatsächlich junge Schreibende waren. Und danach gibt es absolut keine Spuren mehr von diesem Arbeitskreis. Also das heißt, es ist tatsächlich eine Totgeburt gewesen.
Genau, eine Totgeburt, ja.
Was ist für euch so das Fazit der ganzen Geschichte?
Also unser Ergebnis ist im Prinzip, es ist kompliziert und es ist individuell. Und ich glaube, das ist auch das etwas, was in vielen Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, was die auch oft wütend macht, dass man so schnell in eine Schublade gesteckt wird. Das betrifft auch Schriftsteller natürlich. Bis vor kurzem haben viele, viele Schriftsteller oder andere Medienmenschen, sage ich jetzt einfach mal, die bekannt geworden sind, es eher so ein bisschen verheimlicht, wenn sie mit solchen Strukturen zu tun hatten, weil man dann eben sofort in so eine systemkonforme Schublade gesteckt wurde. Das bricht jetzt zum Glück langsam auf. Also das bekannteste Beispiel ist vermutlich Lutz Seiler, der zum Beispiel auch, als er neulich bei Dennis Scheck zu Gast war, bei Lesenswert, auch erzählt hat, dass er auch mal an einem Zirkel schreibender Arbeiter zum Beispiel teilgenommen hat und auch an den, der auch zu den Poetenseminaren teilweise gefahren ist und auch da irgendwie aktiv war. Das betrifft auch Annette Gröschner zum Beispiel. Ingo Schulze war auch in solchen Strukturen aktiv, das ist einem jetzt auch nicht unbedingt geläufig. Steffen Mensching, der seit 2008 Intendant des Theaters Rudolstadt ist, ist hier vielleicht regional noch eher bekannt auch. Und da gibt es noch einige Namen, wirklich die das als Zwischenstation in ihren Biografien hatten und jetzt langsam so ein bisschen ihr Schweigen sozusagen brechen. Und das kommt eben auch im wissenschaftlichen Diskurs jetzt eben langsam an. Also deswegen können wir jetzt auch aus unserer Generation so ein Thema gut bearbeiten eigentlich. Weil wir jetzt da eben so ein bisschen unaufgeregt daran gehen können und auch schauen können, wie war es denn eigentlich. Und wenn man sich das dann eben anschaut, stellt man fest, dass das wirklich alles ganz individuelle Lebenswege sind. Auch wenn man sich jetzt anschaut, wie es mit den Mitgliedern des Arbeitskreises weiterging. Wir haben das ja schon jetzt für die Köpfe sozusagen schon skizziert. Wie gesagt, manche wurden verhaftet und ausgebürgert, lebten dann bis zur Wende im Westen. Aber andere Mitglieder haben da ja auch jeweils ihren eigenen Weg gefunden. Also sind ja auch ein paar noch dann in der DDR geblieben. Zum Beispiel Matthias Biskupek oder auch Udo Scheer. Und die haben dann auch weiterhin da so ihren Platz irgendwie finden müssen und ihren Weg und mussten immer abwägen, was mache ich nicht. Manche waren dann auch teilweise selbst in Stasi-Sachen verwickelt, sind selbst wissentlich oder unwissentlich zum IM geworden. Also natürlich, wenn jemand diese Stasi-Verwicklungen hatte, ist das, also das, da muss sich jeder selbst fragen, wo bin ich da jetzt schuldig geworden und wo nicht. Gar keine Frage. Aber es ist nicht mehr so, dass man jetzt heutzutage das so ansieht, dass wenn jemand zum Poetenseminar gefahren ist, dass man die dann sozusagen schon direkt vergessen kann eigentlich.
Ja, und gerade das heute eben entspannter sein kann, denn wir sind ja über 30 Jahre nach dem Mauerfall und das ist ja das Schöne und ihr habt das Beispiel nochmal geliefert, dass man sich dann auch als Nachgeborene, auch wenn einem gesagt wird, lass die Finger weg, ist eh alles nur Schrott oder wie auch immer, so, nee, jetzt gucken wir mal ganz genau und da so spannende Strukturen rausfindet. Mühsame Arbeit, das hört man auf jeden Fall, da habt ihr einiges rausgefunden. Ist irgendwas geplant, wo man es nachlesen kann? Habt ihr irgendwas vor?
Also grundsätzlich ist das ein Aufsatzprojekt, das so als Nebenprojekt gestartet ist und jetzt im Moment sich immer weiter ausweitet und wir möglicherweise noch teilen müssen. Aber also wir haben noch keinen Ort und keine Zeit, aber hoffentlich wird man das dann in nicht allzu langer Zeit irgendwo nachlesen können. Die Informationen dazu findet man dann sicherlich auf der DUT-Webseite.
Exakt. Da machen wir gleich nochmal hemmungslos Werbung für. Das waren auf jeden Fall, und ich habe mich sehr gefreut, Rebecca Franke und Annika Jahns. Ihr beide wart auf Spurensuche in literarischen Arbeitskreisen und mehr. Und wer mehr dazu erfahren will, auch wenn etwas dazu noch weiter veröffentlicht wird oder mehr erfahren möchte zu den vielen Veranstaltungen, der geht einfach auf die super informative Website verbund-dut.de, verbund-dut.de. Und ich sage bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder auf Spurensuche begeben, ihr und euer Christian Stadali.